So, wir haben nun ein Stück Familiengeschichte der Langensteinbacher Höhe miterlebt, soeben. Und ich möchte da eigentlich nahtlos anknüpfen, wenn ich jetzt auf etwas hinweise, was wir im Park, der ja zur Lahöhe gehört, beobachten können, immer wieder. Wenn wir aufmerksam die Kieswege gehen, die da ums Haus herum angelegt sind, dann entdecken wir an einer ganz bestimmten Stelle einen Stein. Mehrere übrigens. Das ist ja angelegt wie so ein Bibellehrpfad. Ich war Hebräer 11, hoffentlich haben wir das schon registriert, und da ist ein Stein dabei, der das uns nahe bringt, was in Hebräer 11, Vers 21 steht. Durch den Glauben segnete Jakob, als er starb, die beiden Söhne Josefs und neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes. Jakob hat ja nicht nur die beiden Söhne Josefs, sondern hat auch den Josef gesegnet und überhaupt alle seine 12 Söhne. Und da kommen wir nun jetzt zu dem Kapitel, das ein sehr langes Kapitel ist. Ich habe vorhin am Beitisch gesagt, die Seite ist ein bisschen beschnitten und ausgerechnet, jetzt habe ich den längsten Bibeltext. Aber wir wollen das eben in großen Zügen durchnehmen, nämlich 1. Mose 49. 1. Mose 49. Hier ist vom Segen Jakobs die Rede und in unserem Programm steht es als Zukunftsschau. Und so ist es in der Tat. Jakob berief seine Söhne und sprach: Versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten. Kommt zuhauf und höret zu, ihr Söhne Jakobs, und höret euren Vater Israel. Und nun beginnt Jakob, die Söhne nacheinander zu segnen. Und über jeden Sohn hat er ein ganz besonderes Wort. Ich möchte sagen, ein prophetisches Wort. Gott hat den Jakob in dieser Phase, er ist ja kurz vor dem Hinscheiden, in dieser Phase in ganz besonderer Weise zum Sprachrohr gemacht. Zum Sprachrohr, wie heißt es hier, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten. Es ist tatsächlich eine Zukunftsschau. Prophetisch, von Gott legitimiert. Ich habe diesen langen Abschnitt, das geht ja nun, ja, bis der Benjamin eben dran war, bis zu Vers 28, wo es am Schluss dann heißt, das sind die 12 Stämme Israels. Alle, und das ist, was ihr Vater zu ihnen geredet hat, als er sie segnete, einen jeden mit einem besonderen Segen. Dieser Jakobsegen. Ich habe diesen langen Abschnitt versucht, in 4 Hauptabschnitte einzuteilen. Und da heißt der erste: Jakob schaut, also bei seiner Zukunftsschau, eine bedrängende Erlösungsnot. Es ist sehr erschütternd. Der Segen Jakobs beginnt mit einem Fluch. Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der Oberste in der Würde und der Oberste in der Macht, der Erstgeborene. Weil du aufwaltest wie Wasser, sollst du nicht der Oberste sein. Also dem Ruben wird der Erstgeburtssegen genommen. Der hat sich daneben benommen. Denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, das selbst hast du mein Bett entweiht, das du bestiegst. Der Fehltritt des Ruben hat beim Jakob dazu geführt, hier an dieser Stelle einfach nicht das Ventil aufzutun, sondern zuzumachen, sagen, nein, du bist nicht. Du bist nicht würdig, den Segen, den Gott ja nun seit Abraham ja fortpflanzt, immer wieder auf verschiedene Segensträger übertragen hat. Ruben, du bist es nicht. Du kannst den Abraham-Segen nicht weiterführen. Ist eigentlich ein Fluchwort. Ruben wird vom Segen ausgeschlossen, trotz Erstgeburtsrecht. Und was dann im Folgenden kommt mit den 12 Söhnen, Ruben gehört ja dazu, die ganze Schicksalsgeschichte, die da wie so in einem Panorama abläuft. Wisst ihr, in einer ganz dichten Sprache, voller Symbolik, voller Bilder, das ist das, was uns als Bibelleser die Sache ein bisschen schwierig macht im Verstehen, weil da so viel hineingepackt ist. Das muss man beim Lesen, auch jetzt beim Auslegen bedenken, dass da oft mit einem Begriff ein ganzes Buch benannt ist, was da alles drinsteckt. Dass in dieser ganzen Schicksalsgeschichte dieser 12 Jakobssöhne etwas entfaltet wird, was man tatsächlich nur so bezeichnen kann als ein Drama von Sünde, Schuld, Versagen, aber auch Erlösung. Wie das hier aufleuchtet, das kommt noch. Aber zunächst einmal sind wir schockiert. Der erstgeborene Ruben, da muss doch funken. Nein. Erschrecken wir nicht, wenn die Bibel, wie überhaupt die Bibel, ebenso auch an dieser Stelle ganz ehrlich ist und sich nicht scheut, eben das Menschsein in seiner ganzen Dramatik und Verlorenheit und Verworfenheit und Verdorbenheit zu zeigen. Das kommt auch hier in dem Jakobssegen zum Ausdruck. Menschliche Größe, zweifellos, aber auch den menschlichen Niedergang. Und in alledem den unbeugsamen, das habe ich schon ein paar Mal gesagt in diesen Tagen, auch unter dem Begriff unwiderstehlich, den unbeugsamen Retterwillen Gottes. Da kann menschliche Schuld und menschliche Verdorbenheit nichts dran ändern. Eben deshalb, weil das so ist, deshalb hat Gott einen unbeugsamen Retterwillen. Der Dichter Jochen Klepper ist ja bekannt geworden, weil er ja im Dritten Reich ein furchtbares Schicksal erlebt hat, weil er eine jüdische Frau hatte. Jochen Klepper hat in einem seiner Lieder es so ausgedrückt, und das ist großartig formuliert: Der sich den Erdkreis baute, er meint Gott, ein Schöpfergott, der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Menschlich gesprochen hätte Gott allen Grund zu sagen, lass ihn doch laufen. Der will sowieso nichts von mir wissen, der Mensch. Der meint selber groß sein zu können und er hat's in der Hand und macht alles. Nein, der lässt den Sünder nicht. Und das kommt in dieser ganzen Dramageschichte des Jakobssegen auch zum Ausdruck. Die 12 Söhne Jakobs sind keine Musterknaben. Keine Helden. Soll ich sagen, Menschen wie wir? Oder protestieren wir da? Menschen wie wir, an denen Gott in Gnade und Gericht handeln muss. Und dass Gnade und Gericht kein Widerspruch sind, das haben wir ja gestern Morgen mit Hilfe von Conny Straub ja noch auf die Reihe gebracht. Das entspricht einander, das muss beides da sein. Der Bibelausleger Helmut Frey hat an dieser Stelle von drei abgebrochenen Linien der Heilsgeschichte gesprochen. Und zwar meint er da den Ruben, leuchtet uns ja ein, weil da Jakob mit seinem Segen ja zugemacht hat. Aber bei Simeon und Levi hört sich das ähnlich an. Da heißt es, die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat. Also quasi, ich möchte mit denen ja nichts zu tun haben. Und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet, und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Da wird auch auf eine Geschichte, auf eine dramatische Geschichte angespielt. Die haben ja eine Art Racheaktion gemacht, nicht wahr, Simeon und Levi, weil einer der heidnischen Stämme da ihre Tochter geschändet hat. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Simeon und Levi. Auch nicht würdig, den Abrahamssegen weiterzutragen. Dann geht's weiter. frei bezeichnet das 6 Linien innerhalb der Unerlöstheit. Da ist gemeint Sebulon, Issachar, Dan, Gad, Asser, Naphtali. Wir müssen ja auf 12 kommen. Aber 6 Linien innerhalb der Unerlöstheit. Das sind die Verse 13 bis 21. Sebulun wird am Gestade des Meeres, ihr merkt, ich habe jetzt einen übersprungen. Sebulun wird am Gestade des Meeres wohnen und am Gestade der Schiffe und reichen bis Sidon. Aber, naja, das ist innerhalb dessen, was die Menschen machen. Issachar wird ein knochiger Esel sein und sich lagern zwischen den Sattelkörben. Und er sah die Ruhe, dass sie gut ist, und das Land, dass es lieblich ist, da hat er seine Schultern geneigt zu tragen und ist ein froh und pflichtiger Knecht geworden. Nicht würdig. Dan wird Richter sein in seinem Volk wie nur irgendein Stamm in Israel. Dan wird eine Schlange werden, deshalb meinen übrigens ja manche, der Antichrist kommt aus dem Stamme Dan. Auf dem Wege, eine Schlange werden auf dem Wege und eine Otter auf der Steige und das Pferd in die Fersen beißen, dass sein Reiter zurückfalle. Es ist interessant, dass gerade an dieser Stelle jetzt aus dem Munde des Jakob ein Satz kommt, den sage ich noch nicht, aber die Bibel hat, er kann es ja lesen. Gerade an dieser Stelle, nachdem er sozusagen prophetisch das Schicksal des Dan, die ganze Zeit und Endgeschichte bis zum Ziel sieht und das nun in prophetischen Worten darlegt. Dann auch nicht würdig. Gad wird gedrängt werden von Kriegshaufen, er aber drängt ihnen nach auf der Ferse. Assers Brot wird fett sein und er wird leckere Speise wie für Könige geben. Naphtali ist ein schneller Hirsch, er gibt schöne Rede. Keiner würdig. Das merkt man an der Art und Weise, wie die Söhne, wir haben ja die Namen gehört, quasi abgefertigt werden. Aufgehen im Materialismus, im verzweifelten Kampf ums Recht, dann aufgehen im Diesseits, Genuss, schöne Rede, Assers Brot wird fett sein, leckere Speise. Das sind ja alles Beschreibungen dessen, was man tatsächlich sagen kann mit Aufgehen im Diesseits. Keiner würdig. Ich habe diesen Part jetzt überschrieben mit dem Satz, Jakob schaut eine bedrängende Erlösungsnot. Und das legt sich dem Jakob wie eine Zentnerlast auf die Seele. Er hat die ganze Unerlöstheit in all diesem Geschehen empfunden, erfahren, erlebt. Er hat das auf die Seele gelegt bekommen. Und nun wundern wir uns nicht, darauf komme ich später nochmal, dass aufgrund dieser bedrückenden Erlösungsnot, die Jakob empfindet, jetzt der Satz aus ihm herausgepresst wird. Welcher? Herr, ich warte auf dein Heil. Das ist der Zentralsatz in der ganzen Geschichte. Herr, ich warte auf dein Heil. Das hat Jakob nicht einfach bloß so dahergesagt. Das ist aus der Not herausgeboren. Deshalb ist es eigentlich ganz normal, wenn gerade Gotteskinder die Unerlöstheit der Welt und des Weltgeschehens und der Weltgeschichte und der Völkergeschichte, wenn gerade Gotteskinder diese Not besonders empfinden und erleben. Wir können uns nicht als die leichtfüßigen Zeitgenossen in dieser Welt bewegen, können wir nicht, sondern wir leiden mit, wenn im Nahen Osten es partout keinen Ausweg zu geben scheint. Wenn die bei allem Bemühen drüben und hüben einfach auf keinen grünen Zweig kommen. Deshalb leiden wir mit, wenn im Irak geschossen wird und wenn da partout einfach keine Lösung sich anbahnen will. Deshalb leiden wir mit, wenn wir tagtäglich diese Notstands- und Elendsgebiete dieser Welt serviert bekommen. können wir nicht einfach drüber weggehen. Und wenn wir da unsere Ohnmacht empfinden und den ganzen Jammerstand dieses Geschehens erfahren und erleben, wie Psalm 2, das ist auch so ein prophetischer Psalm, wie Psalm 2 mit wenigen Worten den heutigen Weltzustand beschreibt, der ja immer gewaltiger und bedrängender wird. Vor 3000 Jahren, kann man sagen, ist das bereits so beschrieben worden, nicht wahr? Und das Geschehen heute verglichen worden mit dem brodelnden Völkermeer. Warum toben die Heiden und die Könige der Erde lehnen sich auf? Man hat die Regierenden damals, das war halt nun so, mit Könige bezeichnet, auch wenn die heute andere Namen haben oder Titel. Und wenn Jesus gesagt hat, dass die Menschen werden verschmachten vor Furcht und erwarten der Dinge, die kommen wollen, warten wir noch eine Weile, dann haben wir den weltweiten Terrorismus, der weltweit, global die Menschen in die Knie zwingt. Wir haben zu Hause ein Buch mit dem Titel, was habe ich es hier schon erwähnt, Der Krieg in unseren Städten. Das ist der Titel. Der Krieg in unseren Städten. Unsere Städte sind Gemeinden in der Bundesrepublik. Da schreibt ein Sicherheitsexperte, weiß nicht, ist er im Bundesnachrichtendienst oder auf jeden Fall in Gremien, die ganz vorne sind und die Dinge wissen. Da beschreibt er die Situation in der, sage ich jetzt mal, Auseinandersetzung mit dem Islam. Dieses Buch sollte gleich nach Erscheinen von islamischen von islamischen Rechtsgelehrten, die kennen sich nämlich gut aus, auch in unserem Recht, nicht wahr, und nützen die Grauzonen aus. Dieses Buch sollte am Erscheinen gehindert werden. Dann wurde nach einigem Hin und Her, weiß ich, der Verfasser muss noch was ändern, vielleicht hat er an ein paar Stellen ziemlich scharf geschrieben, und dann ist es doch erschienen, das ist auf dem Buchmarkt. Der Krieg in unseren Städten, da ist Winnenden erwähnt, da wo wir wohnen. Da ist Erdmannhausen erwähnt, wo ich im Juli da zum Gottesdienst war, das habe ich den Erdmannhausern damals gesagt, wo Schläfer sitzen, die weiß man. Vor ein paar Tagen kam in der Zeitung bei uns, dass in Welsheim wieder neu der Bauantrag gestellt wird, dass die Moschee, die dort vorhanden ist, ein Minarett bauen darf mit 15 Meter Höhe. Das wurde im ersten Durchgang abgelehnt, aber jetzt wird wieder der Antrag gestellt, dass es gebaut wird. Ob es durchgeht, weiß man noch nicht. Es ist bekannt, wenn ein Minarett gebaut wird von der islamischen Seite her, dann sollte das muss natürlich erst Genehmigung erfahren auf den Bauämtern und so weiter, dann soll das wenigstens einen Meter höher sein als der am Ort vorhandene Kirchturm. Das muss ausgedrückt werden, Allah ist größer. Wisst ihr, wir gehen da in eine Entwicklung hinein, die ist noch nicht aus und durchgestanden. Und wenn sich die Welt heute immer wieder aufregt, weil sich Israel seit seiner Existenz gegen den Terrorismus wehrt, den es seit seiner Existenz hat, Israel, dann hoffe ich, dass in der Welt ein bisschen mehr Verständnis entwickelt wird für dieses Volk und Land, das mit diesem ständig zu tun hat. Sie wollten was sagen?
Ja, ich war hier mal auf einer Israel-Konferenz und da war, ich weiß nur noch den Vornamen, ein David, den Nachnamen weiß ich nicht mehr, er war Reserveoffizier in Israel. Und da war auch die Nachricht, dass jetzt eine friedliche Abhandlung kommen soll. Und es hat er war ganz aufgewühlt hinterher, weil wir so uns gefreut haben. Und dann hat er gesagt, nein, das geht weiter. Wir haben jetzt den Terrorismus, aber zu euch wird er noch.
Ja, sicher.
Und daran muss ich oft denken, und das war vor 2-3 Jahren. Es ist ja immer schlimmer geworden.
Ja.
Also man sagt auch, im Krieg haben es die Moslems nicht geschafft, aber im Frieden schaffen sie es. Und zu unserer Meinung.
Ist eine ganz bestimmte Taktik lässt sich seit Mohammed ja auch im Koran nachlesen. Dabei muss ich jetzt bitte sagen, das müssen wir auch sehen, wir dürfen jetzt nicht in den Fehler verfallen, die Muslime insgesamt alle als das rote Tuch zu betrachten und die Feinde und so weiter. Es geht hier nicht darum, dass wir die Menschen angehen. Das sind zum Teil ja auch arme Tröpfe, die, wie bei den Palästinensern auch, die wollen 90%, ich meine garantiert, wenigstens 90% der Palästinenser würde heute liebend gerne mit den Israelis kooperieren. Aber die Handvoll Fanatiker, die verhindern das. Ich traue mich das zu sagen, wir waren 18 Mal in Israel. Da haben uns palästinensische Kellner bedient. Die verdienen da ihr Brot. Ja, ich muss, ja, aber das überzieht die Zeit dann wieder. Also die rote Warnlampe, die drückt schon auf den Kopf, wenn ich unbedingt aufhören muss. Wir hatten vor einem Jahr oder anderthalb Jahren einen Handwerker in unserem Haus, musste was machen und er hat erzählt, dass er in Winnenden, also wir wohnen in Winnenden, Birgmannsweiler, dass er in Winnenden in ein Haus kam als Handwerker und hat eine Sozialwohnung und hat dort als Handwerker in der Ecke eine Kalaschnikow stehen gesehen. Dann hat er das gemeldet, hat nichts mehr gehört, keine Reaktion, nichts. Nach dem 11. September sind die zwei, die in der Sozialwohnung gelebt haben, waren offensichtlich Muslime, in einer Nacht- und Nebelaktion abgeholt worden. Der Krieg in unseren Städten, ich bringe das jetzt an der Stelle, Jesus hat gesagt, dass die Menschen verschmachten werden vor Furcht und Erwarten der Dinge, die kommen sollen. Da fragt man, ja, wo soll denn das noch hinführen? Mich beschäftigt gerade in Anbetracht dieser Dinge der Gedanke, ob eines Tages die Weltmeinung, oder sagen wir jetzt mal die UNO, draufkommt, weil ja, ich war seit dem Irakkrieg, seit dem 11. September kann man sagen, Amerika, Bush, sich vorgenommen hat, wir bekämpfen den weltweiten Terrorismus. Dass eben die Weltmeinung eines Tages draufkommt, wir sollten einmal die Israelis fragen, wie die es machen. Die haben ja mit dem Phänomen, ich sage es noch einmal, seit ihrer Geburt zu tun, also seit der Staatsgründung. Natürlich kann man sagen, die werden auch nicht mit fertig. Und da sind Terrorismusexperten da, Land auf, Land ab. Ja, werden die mit fertig? Ein junger Mann hat einmal gefragt, warum nehmen eigentlich die Depressionen unter den Christen so zu? Ich kann das verstehen. Weil Christen sensibler sind für diese Dinge, die da laufen oder nicht laufen. Weil wir nicht eben mit dem dicken Fell durch diese Welt marschieren und sagen, geben wir alles nichts an und so weiter und ich habe meinen Schäfen im Trockenen und der Himmel ist gesichert. So dürfen wir nicht leben. Wir dürfen auch nicht so leben, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, nach mir die Sintflut. So können wir auch nicht leben. Sondern wir empfinden die Last der Unerlöstheit, so wie der Jakob. Das gehört mit zum Leiden in dieser Welt und zum Leiden an dieser Welt, an der unerlösten Welt. Das dann bejammern? Nein. Nicht bejammern, aber aufhören zu meinen, wir könnten es uns in dieser Welt wohlstandsmäßig so nett einrichten, dass man doch ganz nett und freundlich über die Runden kommt und naja, alles wunderbar und schön und herrlichen Freuden hat. Da müssen wir aufhören. Das können wir nicht. Das brauchen wir auch gar nicht. Ich war uns im Gefängnis nett einrichten, schöne Tapeten hinkleben, alles wunderbar streichen und suggerieren, wir sind doch großartig in dieser Welt. Wunderbar, frei und herrlich. Sind wir doch nicht. Nicht bejammern diese Situation, die noch schärfer werden wird, sondern eins tun. Was der Jakob? Herr, ich warte auf dein Heil. Das als Hoffnungszeugnis für sich selber nehmen, ernst nehmen und das auch weitersagen. Das kann man ja im Blick auf den Nahen Osten ganz deutlich sagen. Es gibt ja genug Leute, Experten, die sagen, das Problem des Nahen Ostens ist nicht zu lösen. Da kann man dann durchaus sagen, doch, das ist zu lösen, und zwar durch den, der wiederkommen wird. Der wird es lösen. Herr, ich warte auf dein Heil. Und zwar ganz konkret. Im Nahen Osten, wenn Christus wiederkommt auf den Ölberg, dann wird er das Nahostproblem lösen. Jetzt kommt mein zweiter Punkt. Also Jakob schaut eine bedrängende Erlösung zu. Zweiter Punkt, Jakob kündet den Notwendenden. Man kann auch sagen, den Notwendigen, natürlich, aber ich meine es jetzt wirklich so, den Notwendenden, der die Not wendet, Erlöser. Das ist in den Versen 18 bis 12. Das kommt ja hier ganz großartig zum Ausdruck. Also nachdem die ersten drei Brüder gesegnet worden sind, kommt jetzt der Juda dran. Und da bricht's aus dem Jakob heraus. Juda, du bist's. Wir verstehen das, dass jetzt plötzlich der Jakob, nachdem er die Schau über den Juda empfängt, dass ihm da das Herz aufgeht. Und interessanterweise, wie übrigens nachher beim Josef-Segen, sind das mit die meisten Verse, die hier prophetisch als Segenswort dem Juda gegeben werden. Die Verse 18 bis 12. Juda, du bist's. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Juda ist ein junger Löwe. Das ist ein Ausdruck, der durch die ganze Bibel sich hindurchzieht und sich noch in der Offenbarung findet. Das ist für mich wieder ein Beweis, dass das, was in der Bibel steht, niemals menschliches Produkt sein kann. Gott hat hier an dieser Stelle bereits durch den Mund des Jakob die prophetischen Wurzeln gelegt, die bis in das letzte Buch der Bibel hinein sich auswirken. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstehen? Merken wir, das ist Symbolsprache. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held, oder der Schilot, so steht's da, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhängen. Noch nicht fertig. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Das ist Fülle noch und noch. Uns mutet das fremd an, weil hier so viele Bilder ineinander verquickt sind. Seine Augen sind dunkel von Wein. Boah, ich denke nicht, weil er zu viel trinkt. Und seine Zähne weiß von Milch. Noch einmal, Jakob schaut den notwendenden Erlöser, der steckt da drin. Juda, du bist's. In vier Bildern wird dieser Erlöser, dieser Kommende, bitteschön, dieser Kommende, denn da heißt es ja, bis dass der Held komme. In vier Bildern wird dieser kommende Erlöser geschaut. Erstens einmal als Sieger, die Hand sitzt im Nacken der Feinde, das ist hier jetzt wieder dieser bildhafte Ausdruck. Vor ihm gibt es kein Entrinnen, den Feinden ist er furchtbar, er ist der Sieger, den Freunden, denen, die es mit ihm halten, ist er Ritter. Dann das zweite Bild, Löwe. Das ist ja sprichwörtlich geworden, der Löwe aus Judas Stamm. Bitte? Ah ja. Ja, die führen das auf ihn zurück. Das Bild der Kraft, der Unnahbarkeit. Und noch einmal, Gott hat dafür gesorgt, dass die prophetischen Wurzeln bereits an dieser Stelle hier zu finden sind. Das, was der kommende Erlöser wirklich als der Löwe aus Judas Stamm einmal darstellt und bringen wird, hier ist der Grund gelegt. Juda, du bist's. darf ich an dieser Stelle in Klammern etwas einfügen. In Offenbarung 4, oder ist 5? 4. Da, wo diese Schau gegeben ist, nicht wahr, vor dem himmlischen Thron, und der Johannes mit hineingenommen ist, und das Buch mit den 7 Siegeln versiegelt, das kein Mensch öffnen kann, und dann gefragt wird, da ist denn einer da, der das öffnen kann, und Johannes weint, weil er merkt, das ist eine ungeheure Spannung, weil niemand da ist, dieses Heilsbuch Gottes zu öffnen, dafür zu sorgen, dass der Heilsratschluss auch tatsächlich ausgeführt wird. Und da wird dem Johannes dann gesagt, Johannes, weine nicht, es hat überwunden, wie geht's weiter, der Löwe aus Judas Stamm. Ja, aber jetzt kommt das Interessante. Und da dreht sich der Johannes um und denkt, nachdem gesagt worden ist, der Löwe aus Judas Stamm. Da denkt er, jetzt muss ich doch einen Löwen sehen. Und was sieht er? Das Lamm. Wie geschlachtet. Das ist eine Meisterleistung der biblischen Prophetie in 2 Begriffen, das ganze Erlösungswerk Gottes darzustellen, nämlich im Begriff Löwe und im Begriff Lamm. 2 Begriffe, das ganze Erlösungswerk Gottes. Ich muss es immer wieder sagen, das soll einer behaupten, das könnte ein Mensch sich ausdenken. Geht gar nicht. Also, das zweite Bild, Löwe aus Judas Stamm, hier in dem Jakobssegen. Dann, er wird als Völkerbeherrscher gezeigt. Das Zepter ist in seinen Händen. So heißt es. Der Stab des Herrschers, das Zepter von Juda, wird nicht weichen. Der Völkerbeherrscher, der starke Mann, der einmal alles in die Hand nehmen und alles in die Hand bekommen wird. Also der Völkerbeherrscher. Da wird nun hier schon geheimnisvoll angedeutet, der muss erst noch kommen. Also wird gesagt, der Juda, also jetzt meine ich der Sohn, einer der Söhne Jakobs, der kann es noch nicht sein, sondern es muss einer noch kommen. Und dann, der Freudenkönig, der Völkerbeherrscher, ist nicht der Brutale, sondern der Freudenkönig. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und dann die Sache mit dem Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut und Wein und Milch, das sind alles biblische Bilder für Fülle, für Vollendung, für Freude. Festmahl. Ich war, die Vollendung wird durch Jesus selber ja im Bilde eines Festmahls mehrfach gezeichnet, die königliche Hochzeit. Also 4 Bilder enthüllen die Gestalt des Erlösers. Und der Name, den dieser Erlöser hier bekommt, das ist auch so ein bisschen geheimnisvoll, der Name birgt das ganze Heilsprogramm Gottes, nämlich Shiloh, Held. Die Übersetzer, die machen hier ein bisschen Purzelbäume, nicht wahr? Das kann man jetzt verschieden übersetzen. Man kann es auch übersetzen mit Ruhe oder der Ruhevolle, der Entspannte, sozusagen die aufgelöste Dissonanz. Sie müssen gehen jetzt, gell? Man könnte auch sagen, in dem Wort Shiloh, da steckt drin Friede und Sicherheit, aber nicht jetzt der falsche Friede und nicht falsche Sicherheit. Jakob hat es mit dem Jesaja nicht ausmachen können. Jesaja, du kannst schon mal später sozusagen von diesem Shiloh prophezeien. Ich mache es mal hier jetzt, so in Verbindung mit dem Juda. Da werde ich jetzt von dem Helden prophezeien, von dem dann der Jesaja auf seine Art auch wieder Prophetie gegeben hat. Wo denn? Bei den 4 Doppelnamen. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und er heißt Wunderrat. Da kommt dann der Gottheld. Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Da kommt der Held wieder. der, von dem hier schon die Rede ist. Noah heißt ja Ruhebringer. Noah. Und damals haben schon die Eltern, die dem Noah den Namen gegeben haben, gemeint, er könnte, jetzt sage ich es einmal so, der Schilo sein. Der Erlöser, der zur Ruhe bringt. Das brodelnde Völkermeer zur Ruhe bringt. Damals hat es noch nicht ganz so gebrodelt wie heute. Und dann wurden die Eltern eben auch aufs Warten dann vertröstet. Er ist es noch nicht geworden, der Noah. Aber in der Erwartung des Kommenden so genannt. Das Völkermeer braucht den Ruhebringer. Die ganze seufzende Kreatur braucht den Ruhebringer. Alles braucht und ersehnt diese Ruhe, dass endlich der Kampf zwischen Weibesamen und Schlangensamen beendet werde. Das Nahostproblem lässt sich nur eigentlich so erklären, wenn man überhaupt von erklären sprechen will, wenn man das auf diese Ebene schiebt. Letztlich ist es der Kampf zwischen Weibesamen und Schlangensamen. Hinter dem Kampf der Palästinenser und der ganzen islamischen Welt steht ein satanischer Gegenwille. Die Heilsgeschichte Gottes hat, wenn der Ruhebringer gekommen ist, hat dann im Ringen mit der Unheilsgeschichte der Menschen gesiegt. Wenn Gott bereits hier den Erlöser mit diesen Zügen ankündigen lässt, lernen wir seine unerschütterliche Erlösungsabsicht kennen. Das unterstreiche ich jetzt nochmals. Aber nicht Erlösungsnot, die Jakob geschaut hat, sondern Erlösung ist das letzte Wort, das Gott spricht. Und nun schaut Jakob die angekündigte kommende Erlösung. Wir haben vom Erlöser gesprochen, der Löwe aus Judas Stamm. Und jetzt ist in diesem Jakobsegen auch die Erlösung beschrieben. Wie sieht denn die aus? Und das finden wir im Josefsegen in den Versen 22 bis 26. Josef wird wachsen. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer. Und wiewohl ihn die Schützen erzürnen und gegen ihn kämpfen und ihn verfolgen, so bleibt doch sein Bogen fest und seine Arme und Hände stark durch die Hände des Mächtigen in Jakob, durch Gott, durch ihn, den Hirten und Fels Israels. Von deines Vaters Gott werde dir geholfen und von dem Allmächtigen seist du gesegnet. Es kommt eine ganz wichtige Formulierung. Von dem Allmächtigen seist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut, die drunten liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. Drei Ebenen. Die Segnungen deines Vaters waren stärker als die Segnungen der ewigen Berge. Die köstlichen Güter der ewigen Hügel, mögen sie kommen auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Da fällt wieder auf, sowohl bei Juda als auch bei Josef sind die prophetischen Segensworte des Jakob am ausführlichsten. Der Josef-Segen bedeutet, dass Jakob die kommende Erlösung schaut, im Bild vom Fruchtbaum, der wächst, unaufhaltsam wächst, er steigt über die Mauer hinaus. Ich war der Quell, an dem der Baum steht und seine Wurzeln eben in diesem Wasserquell, das kann man jetzt verstehen, wenn es dauernd nicht regnen will, wie wichtig Wasser ist, diese Lebensgrundlage überhaupt. Ich war dieser Baum wird unaufhaltsam wachsen, das ist Erlösung. Der Baum, der Frucht zu seiner Zeit bringt. Dann wird hier der Segen ganz besonders betont, eben unter dem Namen des Josef. Der Segen als Überwindung des Fluches, des Unheils. Drei Teile des Alls werden hier genannt. Segen von oben vom Himmel, Segen von der Flut, die drunten liegt. Was ist denn das? Das ist die Unterwelt. Und dann Segen der Brüste und des Mutterleibes, das ist das, was im Erdboden abläuft. Also drei Ebenen des Segens Gottes, der da wirksam wird. Ich habe bewusst Himmel, Unterwelt und Welt genannt, diese drei Ebenen. Da Bibelkenner kommen hoffentlich schon drauf, wo das hinführt und hinzielt, nämlich nach Philipper 2. Im Himmel, unter der Erde, werden sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen. Im Josefs Segen leuchtet der Abraham-Segen auf, dreifach verstärkt und ausgeweitet auf das ganze All. Hier ist Erlösung und Vollendung beieinander. So weit reicht der Segen Jakobs an dieser Stelle. Also da habe ich keine Probleme, nun tatsächlich Philipper 2, Vers 10 mit drin zu sehen, oder dass man die Linie dahin auszieht, Himmel auf Erden und unter der Erde, oder ich habe auch keine Probleme, 1. Korinther 15, Vers 28 da hinein zu nehmen, eben die Linien dahin auszuziehen, auf das Gott sein wird, alles in allem. Steckt hier drin, bereits hier schon. Segen ist Leben, ist Teilhaben an Gottes neuschaffender Schöpferkraft. So, jetzt kommt noch der vierte Punkt. Da werde ich ja fast pünktlich fertig. Mein letzter Punkt ist der Vers 18. Jakob gibt seiner Erlösung Sehnsucht Ausdruck. Und ich meine, das ist etwas, mit dem wir auch eine Seniorenkonferenz beenden können. Gibt seiner Erlösung Sehnsucht Ausdruck, Vers 18, Herr, ich warte auf dein Heil. Das wird geradezu aus ihm herausgepresst. Im Gewoge und Gewirre dieser seiner großartigen, dramatischen Schau, Zukunftsschau, da wendet er sich an die richtige Adresse. Nicht der Ruben, nicht der Juda, nicht der Josef oder sonst irgendeiner anderen von seinen Zwölfen, sondern Herr, an diese Adresse wendet er sich. Herr, ich warte auf dein Heil. So müssen wir es auch machen. Gott sagen und Gott klagen, was uns an der ganzen Weltnot bedrängt und bedrückt. Gott sagen. Wer unter dem Unheil leidet, der kann und soll sich immer mehr nach dem Heil Gottes sehnen und ausstrecken. Nicht im Morast des sich Auslebens stecken bleiben. Auch nicht im Anklagen von allem Möglichen bitter werden. Das ist auch ein Punkt. Da müssen wir aufpassen. Schuldzuweisungen. Herüber und hinüber, dies und jenes und alles Mögliche und Unmögliche für schuldig erklären, das bringt uns nicht weiter. Natürlich kann man das vordergründig machen, aber letztlich ist es der ungeheure Kampf zwischen Licht und Finsternis. Auch nicht in der Ungeduld vordergründig Scheinlösungen anstreben und sich meinen, damit zufrieden geben zu können. Es reicht doch alles nicht hin. Herr, ich warte auf dein Heil. Die richtige Adresse. Ja, und dann haben wir einen Punkt. Ich warte. War das nicht ein Punkt gleich wie im ersten Vortrag, als wir den Glauben Abrahams skizziert haben? Warten lernen. Warten lernen. Ich habe einmal in einer Analyse gelesen, ich glaube, Arthur Richter hat es in einem seiner Bücher geschrieben, ich weiß nicht in welchem. Da hat er das Rauchen auf das Korn genommen und hat gemeint, also nebenbei, dass das Rauchen gesundheitsschädlich ist, das weiß man in der Zwischenzeit. Und dass man hin und her überlegt, nicht wahr, und die Steuer erhöht und so weiter, weil man ja die leeren Kassen füllen muss. Und an dieser Stelle vielleicht den schwächsten Punkt hat, wenn man da draufsatteln kann. Aber das, was mich damals bei Arthur Richter sehr beeindruckt hat, war das, dass er geschrieben hat, die Zigarette sei der größte Willensbrecher. Nicht da empfindet einer das Verlangen zu rauchen, er hat also Lust zu rauchen, griff in die Tasche, Schachtel raus, Zigarette angesteckt und schon kann er seine Lust befriedigen. Das heißt, der Weg zwischen Wunsch und Erfüllung ist beim Rauchen der kürzeste. Und Arthur Richter hat das als Willensbrecher bezeichnet. Das heißt, man verlernt immer mehr das Warten. Ich brauche nicht mehr groß und lang warten, bis ich sozusagen meine Wünsche erfüllt werden kann. Und das ist ein Zug, der durch unsere ganze Zeit geht. Immer schnell, immer schneller. Ich warte, die Maschine macht's. Man muss nicht mehr lang warten. Und dass der Bauer und der Landmann warten muss, bis der Baum innerhalb eines Jahres wieder neue Frucht bringt, das ist ja furchtbar. Und dann muss man nachhelfen mit künstlicher Beleuchtung, dass die Tomaten schneller reifen und zur richtigen Zeit reifen. Und da finden wir alle möglichen Tricks, damit man das auch noch verkürzen kann. Zigarette als Willensbrecher. Da ist was dran. Die Bibel zeigt die Glaubenden immer als Wartende. Der Abraham, er wartete auf die Stadt, die keinen Baumeister hat. Der Jakob, der wartet auf das Heil, auf das kommende Heil. Der Habakuk, der sitzt auf seinem Prophetenposten und wartet, der Prophet. Glaubende sind nach der Bibel immer zugleich auch Warten. Das müssen wir uns ganz gut einprägen. Wir hätten immer viel lieber die schnellen Lösungen. Unser Gott wartet auch. Dass das kein untätiges Warten ist, ist sehr klar. Aber bitte nicht irgendetwas tun, sondern das tun, was dem Willen Gottes entspricht. Das ist das, was ein Leben ausfüllt und sinnvoll macht. Tun, was dem Willen Gottes entspricht. Und wisst ihr, das Hauptanliegen für Glaubende, für Gotteskinder, für solche, die ihren Weg mit dem Herrn Jesus gehen, ist, dass sie das Programmziel, das Jesus jetzt in sein Heilsprogramm hineingeschrieben hat, auch sich selber zu eigen machen. Und was ist denn sein Programmziel? Das Haupt der Gemeinde will, dass seine Gemeinde sich jetzt sammeln lässt, dass seine Gemeinde gebaut wird, sich rufen lässt, sich zubereiten lässt und sich hinerziehen lässt auf seinen Tag. Das ist das Programmziel unseres Herrn, das er jetzt auf die Liste geschrieben hat. Und dieses Ziel müssen wir uns auch zu eigen machen. Das ist die sinnvollste Aufgabe, die es gibt in unserer Welt und Zeit heute. Inmitten des brodelnden Völkermeeres, inmitten so vieler Sinnlosigkeiten, das sinnvollste und wichtigste Ziel, Gemeinde Jesu Christi zu bauen. Mitzuhelfen, selber dabei zu sein. Und mitzuhelfen, dass Gemeinde Jesu gebaut wird. Die Erlösungssehnsucht, die Jakob hier zum Ausdruck bringt mit dem Satz, Herr, ich warte auf dein Heil, die hat im Neuen Testament in der letzten Bitte der Bibel ihren Ausdruck gefunden. Und wie heißt die? Herr Jesus, komme bald. Und bei dem Wörtlein bald dürfen wir noch eine andere Übersetzung, was hätte ich gesagt, vorziehen. Herr Jesus, komme schnell. Das steckt nämlich in dem Wörtlein bald auch drin. Mit Geschwindigkeit. Komme schnell. Es ist höchste Zeit. Gehören wir dazu, dass wir so beten? Dass wir so beten, so bitten können, dringlich bitten können. Ich meine, je mehr Menschen diese Bitte dringlich vorbringen, umso mehr lässt sich der Herr Jesus tatsächlich erbieten und sagen, ja, jetzt wird es Zeit, dass ich komme. Das ist die einzig richtige Lösung, dass der Herr Jesus wiederkommt. zähle ich gleich auf. Also vier Punkte. Jakob schaut eine bedrängende Erlösungsnot. Jakob kündigt den Erlöser an. Er sieht die Erlösung in dem Josefsegen und er gibt seiner Erlösung Sehnsucht Ausdruck. Wenn uns das Unheil unserer Tage dazu treibt, so zu rufen, wie der Jakob, Herr, ich warte auf dein Heil, dann haben wir das Anliegen des prophetischen Wortes begriffen. Und dann machen wir es doch bitteschön immer wieder so, wie es der Jakob gemacht hat. Er hat nämlich seinen Segen unterbrochen. Sein Segnen unterbrochen. Und dieser Satz, Herr, ich warte auf dein Heil, hat in unserer Bibel eine extra Nummerierung bekommen. Das ist ein extra Vers, ein ganz kurzer. Machen wir es doch auch so, unterbrechen wir immer wieder unseren Alltag, unser Tun und Lassen und dies und jenes und rufen wir doch immer wieder, Herr Jesus, komm, greif ein, Herr Jesus, komme bald, komme schnell. Das wäre kein schlechter Dienst. So, nun lasst uns beten. Herr Jesus, dass wir durch dein Wort den Blick auf dich richten dürfen, auf das großartige Ziel, das vor uns ist, auf dich, der du versprochen hast, wiederzukommen, der du zum Erlöser der Welt geworden bist und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis das auch aller Welt vor Augen geführt wird. Dass wir das erkennen dürfen, ist ein ganz großes Geschenk. Wir danken dir dafür. Gib, dass wir daraus auch die praktischen Konsequenzen ziehen, dass wir in all dem Unrat und in der Unrast dieser Welt und Zeit und unserer Umgebung und in all dem, was uns bedrängt und bedroht und bedrückt, dass wir da wirklich dies als die große Befreiung erfahren dürfen. Herr, ich warte auf dein Heil. Herr Jesus, komme bald. Lass uns mit diesem Blick aufs Ziel auch wieder in unseren Alltag hineingehen und schenke, dass wir uns als die Deinen bewähren. Amen.